Berlin, kurz vor Weihnachten 1935. Die junge Ruth Baum telefoniert mit ihrer Schwester zu Hause in Frankfurt. Diese berichtet atemlos von einem Besucher.
Der Mac Goldschmidt hat dein Bild gesehen. Er hat sich erst erkundigt, wer das ist. Das ist meine kleine Schwester, die ist in Berlin. Wie alt ist sie? 19. Sagte, ja, sie denken, ich bin verrückt, aber ich möchte dieses Mädchen gerne heiraten.
Die über 80-jährige Ruth Goldsmith amüsiert sich noch heute über jenes Gespräch.
Ich kenne ein Häuschen in Frankfurt am Main. Da hat wohl das Glück mal geträumt.
Gewiss muss der nicht mehr ganz so junge Mac Goldschmidt etwas verrückt sein. Immerhin ist er bereits über 30, hat die 19-jährige Ruth Baum noch nie gesehen, stammt aus einer Firma für Landwirtschaftsgeräte in einer osthessischen Kleinstadt und setzt sich partout in den Kopf, die Tochter aus bestem jüdischem Großbürgertum zu erobern. Geradezu Meschugge aber muss er sein, weil er zugleich plant, auszuwandern. Natürlich zusammen mit der Auserwählten. Für Juden sieht er keine Zukunft mehr in Deutschland.
So zielstrebig wie Max, der sich ganz amerikanisch Mac nennt, gleichzeitig Ehe und Emigration angeht, so zielstrebig realisiert er seine technischen Ideen und unternehmerischen Pläne. Wie er dann, der älteste von 7 Kindern einer orthodoxen Familie, aus dem kleinen Ort Sterpfritz im heutigen Main-Kinzig-Kreis ein erfolgreicher Erfinder und Manager in Großbritannien wird, wie er seine Großfamilie über den Kanal und bis in die USA retten kann, wie er schließlich mithelfen wird, Erwin Rommel in Afrika zu besiegen, dazu braucht es neben Muscle eben auch eine Portion Chuzpe, zielstrebige Planung und gewiss Gottvertrauen.
Da mag es nur noch eine Skurrilität am Rande sein, dass er dann 15 Jahre nach Kriegsende bei einem Besuch in Oxford vom College-Zimmer seines Sohnes aus just auf jenes Gefängnis schauen kann, in dem er 1939 inhaftiert war. Damals drohte ihm, des Landes verwiesen zu werden. Für endlose Wochen waren sein Schicksal, das seiner Frau und des Babys John, des späteren Oxford-Studenten, mehr als ungewiss.
Warum und wie dieser Mann, ein erfolgreicher Ingenieur und Kaufmann, seine hessische Heimat verließ, sein Vermögen dabei verlor, durch Tüchtigkeit und mit Hilfe guter Freunde in der neuen Heimat von vorn beginnen konnte, und was ihm dann nach dem Krieg in der Bundesrepublik widerfuhr, davon erzählen nicht nur seine Frau Ruth und sein Sohn, sondern mindestens ebenso beredt Dokumente aus der NS-Zeit und spätere Wiedergutmachungsakten, die inzwischen im hessischen Hauptstaatsarchiv liegen.
1925 hat er seine eigene Firma angefangen. Und zwar hatte sich gehandelt um Teile für Kraftfahrzeuge. Er war sehr für technische Dinge begabt. War sehr schlecht in der Schule und ist sogar aus der Schule rausgeflogen, weil er mit 12 Jahren mit einem Motorrad in die Schule kam, da das demonstriert hat, in der Pause in dem Schulhof rumgefahren ist und die Kinder wollten nicht zurück in die Klassen gehen. Ein Jahr ist er privat unterrichtet worden, dann hat man ihn zurückgenommen. Und er war enorm interessiert in technische Sachen. Er ist Auto gefahren, wie er 12 Jahre alt war, ist öfters bestraft worden, verhauen worden, weil er einen Wagen genommen hat und einfach losgefahren ist und dann irgendwo im Graben gelandet ist. Und er hat immer schon als Junge technische Zeitung gelesen, war immer sehr interessiert in Amerika.
Amerika ist damals noch weit weg, mehrere Tage zu Wasser. Und es ist ein Land in der Krise. Das Land des Schwarzen Donnerstag des 24. Oktober 1929, der Europatags darauf als Schwarzen Freitag heimsucht.
Es ist geradezu tollkühn, auf ein so unsicheres Feld wie die noch junge Autoindustrie zu setzen. Schließlich gibt es nach dem Ersten Weltkrieg, nach Inflation und Wirtschaftscrash, nicht viele Käufer für Produkte wie Adler, BMW, Horch, Daimler-Benz oder Maybach. Das technische Naturtalent Max, der Mann mit dem richtigen Riecher, ist nicht zu schrecken, nicht zu bremsen.
Und ist nach Amerika und hat Patente.
Und hat Lizenzen.
Und hat diese Sachen nach Deutschland gebracht. In Deutschland war die Motorindustrie sehr runtergekommen. Er hat Erfindungen gemacht und sehr oft Verbesserungen von Dingen, die schon bestanden. Thermostat, war das seine Erfindung?
Ja, eine Verbesserung. Überhaupt, dass man Thermostaten als Standardbestandteile von Automobilen eingebaut. Das war vorher nicht so.
Denn vorher rüstet sich jede Marke rundum mit eigener Technik aus. Standardisierte Zulieferteile sind unbekannt.
Dies wird sich wesentlich durch Max Goldschmidt ändern. Auch als Ideenimport aus den USA. Aufnehmen und weiterentwickeln, das sind Goldschmidts Stärken. Etwa bei der Durchsetzung einer Standardkupplung. In einer Rede zum 10. Geburtstag seiner Firma Meccano, die er kurz darauf gezwungen sein wird zu verkaufen, präziser zu arisieren, in dieser Rede erinnert er sich an die Schwierigkeiten.
Wie so häufig bei unseren Versuchen, neue konstruktive Ideen in der deutschen Fabrikationspraxis einzubürgern, hatten und haben wir mit dem Vorurteil und dem Beharrungsvermögen mancher Kreise und Persönlichkeiten der Industrie zu kämpfen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als es um die Bewertung seiner Leistung im Wiedergutmachungsverfahren geht, bezeugt ein Mercedes-Direktor:
Es ist zweifelsfrei sein Verdienst gewesen, wenn sich in der Folgezeit die Einscheibenkupplung zu einer allgemeingültigen Erkenntnis des deutschen Automobilbaus durchsetzte.
Goldschmidt ist nicht nur technisch, sondern auch kaufmännisch ein Ass, auch nach 1933. Von da an werden Devisen jedoch streng kontingentiert. Für ein Unternehmen, das über die Grenzen, ja über Europa hinaus agiert, eine extreme Belastung. Seine Patente und Lizenzen machen Goldschmidt jedoch trotz Wirtschaftskrise zu einem wohlhabenden Mann. Und dank der Kontrolle durch die Devisenstelle des Landesfinanzamts findet sich ein Überblick über seine Auslandsaktivitäten.
Im hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden liegt die Akte mit der Signatur 519D 424-36. Das Prüfergebnis von 1936:
Auslandskontakte sind für diesen Erfinder unerlässlich, geradezu wünschenswert.
Uns gewährt die Akte Einblick in allein 5 seiner wichtigsten grenzüberschreitenden Geschäftsfelder.
Auf dem Gebiet der Autokupplungen hat Max Goldschmidt einen Lizenzvertrag mit einer Firma in Frankreich. Aus Amerika hat er für Federgehänge und Federbolzen Lizenzen, die er in Europa weiter vertreibt. Die Weiterentwicklung von Thermostaten hat zu Lizenzen in Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei geführt. Die amerikanischen Patente für hydraulische Ventilstößel werden von ihm im In- und Ausland vertreten. Bereits früher hat er das Verfahren für den neuen Baustoff Metallgummi aus den Staaten mitgebracht. Auch diesen lässt er in Deutschland in Harburg bei Hamburg herstellen und entwickelt ihn weiter.
Schorschel, Affa mit mir im Automobil. Es kostet ja nicht viel von Hamburg nach Kiel. Schorschel, Affa mit mir im Automobil. Schnell mit mir hin nach Kiel.
Seine Lage im August 36 ist verzwickt. Er plant bereits seine Emigration, aber die Behörde darf nichts merken. Seine Firma Meccano, einst von ihm gegründet und geführt, hat er bereits verkauft.
Bei der Frankfurter Industrie- und Handelskammer findet sich noch eine Akte Meccano GmbH. Dort heißt es, dass die Firma in Fachkreisen als ein sehr leistungsfähiges Unternehmen der Autozubehör- und Teilbranche angesprochen wird. Die Umbenennung durch den Verkauf in Meccano Spezialartikel für Kraftfahrzeuge Hans Sickinger wird im Januar 36 vermerkt und im Mai registriert. Der alleinige Inhaber, Herr Hans Sickinger, ist, wie uns bestätigt wird, arischer Abstammung.
Max Goldschmidt teilt jetzt seine Aktivitäten auf. Die Inlandsgeschäfte gibt er notgedrungen ab, aber einige Auslandsrechte behält er für sich. Gewiss, um nach der Flucht nicht bei Null wieder anfangen zu müssen. Die Devisenprüfer schöpfen keinen Verdacht. Der Bericht übernimmt sogar die Argumente der beiden Vertragspartner.
Solange Goldschmidt Geschäftsführer der früheren Meccano war, konnte er die Auslandsmärkte nicht in dem Maße bearbeiten, wie dies an sich wünschenswert gewesen wäre. Nachdem jedoch das Inlandsgeschäft in andere Hände übergegangen ist, wird von ihm der Ausbau des Auslandsgeschäftes intensiver betrieben.
Das ist fast ein Freifahrtsschein für Reisen ins Ausland. Ein Privileg in jener Zeit.
Der Beschluss der Devisenbehörde 1936 lautet: Verfahren wird eingestellt, weglegen.
Eine Galgenfrist, wenn auch keine Entwarnung für Max Goldschmidt. Er spürt, dass die Lage für Juden bedrohlich werden wird. Er setzt nun all seine Energie daran, die gesamte Familie zur Emigration zu überreden. Ein Alarmsignal ist die Entwicklung bei einem wichtigen, einst hochgeschätzten Geschäftspartner bei Fichtel und Sachs in Schweinfurt. In den 20er Jahren beginnt diese Zusammenarbeit. Damals schon eine Art Outsourcing in gegenseitiger Wertschätzung. Sein erster Vertragspartner und der Hersteller seiner Kupplungen ist Ernst Sachs.
Das war der richtige Durchbruch, als er dann diese Abkommen mit Fichtel und Sachs gemacht hat, dass diese Kupplungen, die er damals in Frankreich gesehen hat und verbessert hat, wurde dann unter Lizenz von Fichtel und Sachs, die es damals sehr schlecht ging, die suchten da Arbeiter und die haben dann in riesige Mengen mehrere Standardkupplungen von meinem Vater gebaut und dann an Artmobilhersteller, die diese verbesserte Kupplungen dann eingeführt haben. Das war der richtige Durchbruch.
Ein Durchbruch vor allem für Fichtel und Sachs. Alleininhaber ist ab 1929 der Geheimrat Ernst Sachs. Die Kugellagerproduktion, mit der er groß geworden war, hatte er verkauft, sucht dringend etwas Neues, als er auf den blutjungen Erfinder aus dem Osthessischen stößt.
Als es dann sehr gut ging und der Herr Geheimrat Sachs, das wäre der Großvater von Gründer, hat gesagt: Herr Goldschmidt, ich muss Ihnen der Höhe Ihrer Kommission.
In der Höhe Ihrer Lizenz muss ich Sie beschneiden.
Beschneiden.
Da hat mein Mann gesagt: Gut, mir ist sehr leicht, Herr Geheimrat, ich bin schon beschnitten.
Und das fand der Herr Geheimrat so lustig, dass er gesagt: Lassen wir das sein.
Also bleibt es bei den vereinbarten prozentualen Bezügen. Bis 1932 der Firmengründer stirbt und sein Sohn Willi, ein Nazi, das Unternehmen übernimmt. Die Lage ändert sich bereits 1934 dramatisch.
Sachs wollte aus dieser sehr erfolgreichen Zusammenarbeit zusätzliche Vorteile für sich gegen meinen Vater ziehen. Und die meinten natürlich, dass, weil Willi Sachs sehr eng Beziehungen mit hohen Nazi-Parteileuten hatte, unter diese quasi Schutz konnte er sich aus die Verträge, und dann haben sie so Konstruktionen dargestellt, wobei die Verträge nicht gültig waren, etc., etc. Mein Vater wollte nicht kapitulieren.
Sie hatten sich auch beklagt, dass er zu wenig Zeit dort verbracht hat. Und er hat seine Pflichten vernachlässigt bei Fichtel und Sachs. Ja.
Aber diese Vernachlässigung von seinen Pflichten war eine Konstruktion, die sie meinte, aus die Verträge herauskommen zu können. Und da kam es eben zu einem Gerichtsfall. Ich glaube, mein Vater hat sich selber
verteidigt.
Und man konnte damals schon solche Sachen noch anfechten. Ich meine, das war nicht so, dass nur quasi Mitglied der Nazi-Partei genügt, um solche Verträge zu kündigen, ohne einen triftigen Grund zu haben. Und es kam dann tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung. Und sein enormes Glück war, dass der Richter
unparteiisch
war und hat gesehen, dass es eine absolute Intrige gegen meinen Vater, nur weil er Jude war. Und ich glaube, er sagte zu meinem Vater: Du musst jetzt einen Vergleich. Wenn ich jetzt dir Recht gebe, das geht nicht gut. Du musst quasi auf einen Vergleich eingehen. Und das war, glaube ich, das richtige so Warnalarmsignal, wo ich gesagt habe: Jetzt muss ich für einen eventuellen Auszug aus Deutschland mich vorbereiten.
Der Vertrag als Repräsentant von Fichtel und Sachs wird gegen eine Pauschale von 208.000 Reichsmark aufgelöst, der Lizenzvertrag nur noch für 10 Jahre akzeptiert. Der Beginn der schleichenden Enteignung.
Willi Sachs steht Heinrich Himmler nahe, ist ein Freund von ihm, Er spendet beträchtliche Summen für SS- und Rasseforschung und er denkt nicht daran, Verträge mit einem Juden einzuhalten.
Der Alleinerbe macht Riesengewinne. Ende der 30er Jahre fertigen 6000 Leute Motoren, Hilfsmotoren, Stoßdämpfer und eben jene Kupplungen von Goldschmidt. Alles wichtige Produkte für die Kriegsindustrie.
Aber auch an anderer Stelle ist Goldschmidts Ertrag bedroht. Bei seiner bahnbrechenden Entwicklung auf dem Gebiet der Verbindung von Metall mit Weichgummi.
Was nachher seine Hauptverdienstquelle in England war, und das war die Gummi-Metall-Bindungen, die er in Amerika zum ersten Mal gesehen hat und die praktisch in Deutschland und glücklicherweise in England praktisch unbekannt war. Und das hat er dann in 1934 zusammen mit der Firma Phoenix in Harburg angefangen. Ich glaube, die Geschichte mit Fichtel und Sachs war eben eine Wendepunkt, wo er gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Und so kann ich nicht meine Arbeit in Deutschland ungestört weitermachen. Bei Phoenix in Harburg war die Zusammenarbeit wegen seiner schlechten Erfahrung mit Fichtel und Sachs anders konzipiert. Er gab nicht einfach seine Know-how und ließ Phoenix unter Lizenz herstellen, sondern er hat eine Gemeinschaftsfirma mit Phoenix etabliert. Das gab meinem Vater eine etwas bessere Position in seine Verhandlungen oder seine Zusammenarbeit mit Phoenix. Und diese Zusammenarbeit ging recht gut, bis man eben in etwa 35, anscheinend waren die Harburger recht anständig, aber es kam so weit, dass sie sagen, wir können eben nicht mehr diese Zusammenarbeit weitermachen. Und die haben dann einen Mann gefunden, der bereit war, die Anteile von meinem Vater zu übernehmen, allerdings zu sehr, sehr günstigen Bedingungen. Diesen Mann hat sehr viel Geld auch im Krieg mit diese ganzen Entwicklungen verdient. Und nach dem Krieg hat sich über Wiedergutmachungen immer wieder gedrückt. Und mein Vater hat sogar Mitleid für ihn. Er hat gesagt, er hat seinen Sohn im Krieg verloren. Und ob mein Vater bereit wäre, ihm einen sogenannten Persilschein auszustellen, was mein Vater tat. Sobald er diesen Persilschein hatte, ging er nach Amerika. Und da konnte mein Vater ihm natürlich nicht mehr belangen.
Zur Entnazifizierung nach dem Krieg buhlen die großen und kleinen Profiteure des Systems um entlastende Schreiben bei früheren jüdischen Bekannten. Solche Persilscheine bewirken Wunder vor den Spruchkammern.
Die Gaunereien gegen Goldschmidt zählen zu den hunderttausenden großen und kleinen Arisierungsskandalen. Darunter sind so bekannte wie von Josef Neckermann, aber auch viele namenlose, von Nachbarn oder Parteigenossen. Auf Auktionen der Finanzämter kann man den Besitz der Juden für wenig Geld erwerben. Zur Vertreibung kommt die Ausplünderung.
Ein weiterer Grund für Goldschmidt, nicht mehr an seine Zukunft in Deutschland zu glauben, steht in einem britischen Protokoll. Am 22. November 1939 sagt er vor dem Birkett-Committee des Innenministeriums aus.
Mir wurde angedroht, dass ich ins Konzentrationslager käme, wenn ich nicht einige meiner wichtigen Patente abgeben würde. Wer bedrohte Sie derart? Die Regierung, das Wirtschaftsministerium. In welchem Jahr? Das war 1936. Es war ein langer Kampf, der bereits Anfang 1935 oder Ende 1934 begann.
Das Regime selbst ist ihm auf den Fersen, will an das amerikanische Patent für ganz spezielle Stahlleitungen, die die alten Kupferleitungen ersetzen, das sogenannte Bundy-Patent. Der NS-Staat giert darauf, denn es ist kriegswichtig. Völlig unter Wert muss Goldschmidt schließlich in den Verkauf für 107.000 Reichsmark einwilligen. Aber er hat auch Glück, Glück im Unglück, wie es hier tatsächlich einmal der Tüchtige hat. Er wird förmlich zur Ausreise gedrängt vom britischen Generalkonsul in Frankfurt.
Der hat ihm gesagt, gehen Sie raus, ich helfe Ihnen, es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten für Sie, weil Sie keine Konkurrenz haben in England. Man hat in England Angst gehabt, man hat nie gerne...
Zu viel Einwanderer.
Nie gerne Einwanderer gehabt, überhaupt nicht gerne Einwanderer gehabt.
England war noch traumatisiert von dem 14-18-Krieg natürlich. Die wollten erst recht nicht so viel deutsche Juden oder Nicht-Juden, die wollten einfach nicht zu viele Einwanderer oder Flüchtlinge aus Deutschland haben.
Und gesagt, ich helfe ihnen, aber mein Mann hat gesagt, ich kann jetzt nicht weg, ich bereite mich darauf vor. Und dann hat mein Mann angefangen schon, in 1936 hat er Patente in England
angemeldet. Und er ging auch geschäftlich nach England und hat das auf diese Art und Weise allmählich ein bisschen vorbereiten können.
Und die Firma, mit der er später zusammengearbeitet hat in Leicester, die waren sehr interessiert in den Prozess, diese Kummi-Metall-Verbindung, und haben ihm dann gesagt, dass er, wenn er nach England kommen will, dass sie mit ihnen einen Vertrag machen werden und dass er in Leicester seine Gummimetallverbindungen produzieren kann. In dieser Fabrik, das war auch eine Gummifabrik.
Die Technik von Goldschmidts Gummimetallverbindung revolutioniert die Autoindustrie. Denn bis dahin waren die Metallteile den Fahrvibrationen schutzlos ausgesetzt. Allenfalls kam Hartgummi zum Einsatz, um geringfügig abzufedern. Das verbesserte Verfahren von Max Goldschmidt basiert hingegen auf Weichgummi.
Dann sind wir nach Detroit. Der hat vorher seinen Freunden, Geschäftsfreunden dort geschrieben, dass er eine große Familie hat, ob sie vielleicht helfen würden, hat die Sache erklärt. Und dann sind wir gekommen und am ersten oder zweiten Abend in Detroit haben wir einen Diner gegeben. Das Resultat am Ende des Abends, immer zwei Familien versprochen haben zu garantieren. Das hieß ein Affidavit, man muss ein Affidavit haben. Und die haben das auch gemacht und so ist eine ganze Familie durch die Amerikaner rausgekommen. Mein Mann wollte, dass sie zusammen waren. Und die haben sich dann so langsam recht und schlecht durchgeschlagen. Die hatten auch keine Berufe, die man dort ausüben konnte. Und so kam die Familie glücklich nach Amerika.
Je zwei Familien übernehmen die Verantwortung für eine fremde Flüchtlingsfamilie aus dem Goldschmidt-Clan. Das ist selbst für Amerika außergewöhnlich. Nur mit dieser persönlichen Unterhaltsgarantie, eben den Affidavits, ist eine Einreise überhaupt möglich. Als diese Hürden genommen sind, können Ruth und Max an die eigene Flucht denken.
Ich war eine Woche länger als er noch in Frankfurt. Er ist mit dem Nachtzug nach Paris, geschäftlich. Und ich bin dann eine Woche später, mein Vater hat mich an den Zug gebracht. Und mein Vater ist sehr viel nachts gereist, um Zeit zu sparen. Und er kannte die meisten Schaffner in den Schlafwagen. Und zufällig hatte den auch gekannt in diesem Zug. Er hat dann ihm ein schönes Trinkgeld gegeben und gesagt, meine Tochter ist nicht so wohl, bitte wecken Sie sie nicht. An der Grenze ist man geweckt worden meistens. Und ich bin eben nicht geweckt worden und bin dann schon aufgewacht morgens. Sie hat mir eine Schlaftablette gegeben, die ich noch nie im Leben hatte. Und ich bin dann morgens in Basel oder in Zürich aufgewacht.
Warum das Versteckspiel? Schaffner und Zöllner sind angewiesen, Juden bei der Ausreise noch einmal genau zu prüfen, ob ihre Ferienreise nicht eine Flucht ist. Das Risiko, sich zu verraten, ist groß, etwa durch mitgeführten Schmuck. Das ist verdächtig. Den berüchtigten Stempel J für Jude im Pass gibt es noch nicht.
Dann bin ich nach Arosa rauf, war ein paar Tage allein und war todunglücklich. Ich bin noch nie allein in so einem großen Hotel gewesen, Luxushotel gewesen. Dann habe ich mich in meinem Zimmer verkrochen und habe dort gegessen. Und es war ein Ehepaar da. Die haben immer geschaut nach mir und ich wusste gar nicht, was die wollten. Die Farbe seines Skianzugs, das war die Farbe, wie die Luftwaffe sie hatte, so ein helleres Blau. Sage ich, das ist ein Deutscher. Also ich habe mit niemand geredet. Und dann nächsten Tag kam mein Mann an. Und im Schlitten sind wir raufgefahren ins Hotel. Da laufen diese Leute da spazieren und große Begrüßung. Das ist doch ein deutscher Nazi. Ganz bestimmt. Nein, das ist kein deutscher Nazi. Und das waren eben Freunde, die er jeden Winter getroffen hat in Arosa. Aber diese Angst, man hatte Angst, mit irgendjemand zu reden. Und haben dann den Mercedes nach Basel geliefert bekommen, von Deutschland.
Unter Türkheim, vermutlich.
Und dann sind wir eben über den Elsass, Luxemburg, Belgien nach England gefahren.
Fast alle Verwandten sind in Sicherheit. Sogar zwei Pkw kann Goldschmidt für die große Familie über den Kanal bringen. Aber das Geld auf den Konten, die Möbel, der Hausrat, das Silber, die Wäsche und Kleidung, all dies befindet sich noch in Frankfurt.
Eine Woche nachdem ich dann weg bin, kam die Gestapo in unsere Wohnung. Das Mariechen, unser Mariechen, sie hat meinen Mann 11 Jahre gehabt, mit der Gestapo hat sie Diskussionen gehabt und hat ihnen gesagt, was sie von ihnen glaubt. Das konnte man damals noch manchmal. Wir hatten an allen Möbeln hat man einen Kuckuck hinten angeklebt. Wir sind ohne irgendetwas raus, nur mit unseren Kleidern, die wir brauchten zum Skifahren und so weiter. Und wir haben noch Schmuck, den habe ich mitgenommen, den habe ich getragen, wie ich rausgefahren bin.
Der Schmuck wird die Fantasie der Ermittler nachhaltig beschäftigen. Davon sprechen noch heute die Wiesbadener Akten. So präzis und ausführlich, dass wir die über 80-jährige Ruth Goldsmith mit dem Foto einer ihrer Halsketten und der kompletten Liste ihrer Schmuckstücke überraschen können. 7 Monate nach der ersten aktenkundigen Prüfung ist Mitte März 1937 Goldschmidt erneut im Visier der Devisenprüfer. Jetzt ist die Lage ernst.
Ich kenne ein Häuschen in Frankfurt am Main. Da hat wohl das Glück mal getroffen.
Der steuerpflichtige Max Goldschmidt ist am 16.01.1937 nach Paris abgereist und anschließend nach der Schweiz weitergereist. Jetzt befindet er sich in London.
Diese trockene Nachricht gilt als Signal für den Raubzug gegen den wohlhabenden Juden. Alles, was er in den letzten Jahren verdient, gespart und ausgegeben hat, wird durch die fiskalische Mangel gedreht, denn jetzt geht es darum, strafrechtliche Verfehlungen, unrichtige Bewertungen und zu niedrige Darstellungen von Gewinnen aufzuspüren. Schließlich hat Goldschmidt durch die Abfindung von Fichtel und Sachs sowie von Phoenix insgesamt über 500.000 Reichsmark erhalten. Das weckt Begehrlichkeiten. Dazu kommen die verbliebenen Lizenz- und Patenteinnahmen. Als erstes sperrt der Fiskus die Konten Goldschmidts und tut alles, um möglichst viel davon zu behalten. Natürlich nach Recht und Gesetz, NS-Recht und NS-Gesetz.
Devisenrestriktionen, die ständig steigende Reichsfluchtsteuer, schlechte Wechselkurse und ab Ende 1938 die Judenvermögensabgabe. Viele Bürger tun es dem Staat gleich, bereichern sich am beweglichen Gut der Juden. Arisierung, ein überdeutlicher Begriff für den legalisierten Raub.
Weil nun Goldschmidt geflohen ist, schickt ihm Willi Sachs im März 37 einen Übernahmevertrag, diesmal für den gesamten Rest. Er will keine Lizenzen mehr zahlen. Es ist eine feindliche Übernahme, ein Diktat. Und der Partner im Londoner Exil ist machtlos.
Für die völlig unangemessene Summe von 485.000 Reichsmark botet Fichtel und Sachs Max Goldschmidt aus. Und in Schweinfurt wird das Kupplungsgeschäft dank der Kriegsvorbereitung zu einem gigantischen Vermögen führen.
Immerhin, mit den Geldern aus den Zwangsverkäufen, zwar geschröpft, aber nicht mittellos, hätte er in der neuen Heimat auch für seine Großfamilie Existenzen aufbauen können. Doch nun beginnt der systematische Raubzug des Staates. Alles, was sich an Transaktionen und Einkünften der letzten Jahre in den Firmenunterlagen finden lässt und bereits geprüft worden war, wird nun so lange erneut um- und umgekrempelt, bis daraus möglichst neue Geldquellen für den Staat sprudeln. Ein paar Beispiele.
Steuerfahndungsstelle im Juni 1937. Erster Aktenvermerk. Der Prüfer rechnet vor, dass 75.000 Reichsmark angeblich unterschlagen worden seien. Und wegen der zu erwartenden Devisenstrafe sollten erst einmal alle Konten und die Wohnungseinrichtung beschlagnahmt werden. Steuerfahndungsstelle, zweiter Aktenvermerk.
Die strafrechtlichen Verfehlungen beginnen bereits schon in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer und Einmanngesellschafter der Mecano GmbH bei der Abgabe der Steuererklärung für die Umwandlung. Der Umwandlungsgewinn von 478.015 Reichsmark sollte mit einem zu niedrigen Steuersatz veranlagt werden.
Außerdem habe Goldschmidt die einzelnen Wirtschaftsgüter unrichtig benannt, teilweise auch unrichtig bewertet. Er habe verdeckte Gewinnausschüttungen nicht eingesetzt und den Gewinn auch zu niedrig dargestellt. Für das Jahr 1934 wird keine Kapitalverschiebung vermutet, aber für 35, 36 und 37 seien genügend hohe Summen übrig geblieben, die nicht durch Lebensführung verbraucht werden konnten. Steuerfahndungsstelle, dritter Aktenvermerk. Eine weitere Schädigung der Staatskasse um 90.150 Reichsmark soll bei einem Geschäftsmanöver von 1935 erfolgt sein. Die Einkommensteuererklärung gehe obendrein von falschen Zahlen zur Gewinnausschüttung aus Und überhaupt sei Goldschmidt in einer falschen Steuerklasse.
Das ist nur der Anfang der staatlichen Neubilanzierung. Vergebens beweisen die Anwälte von Goldschmidt, dass dieser seine Steuern korrekt abgeführt hat. Rechtsanwalt Dr. Adolf Salomon listet für 1937 ein Vermögen von ca. 1,9 Millionen auf. Dem stehen 1,5 Millionen Ausgaben gegenüber, davon die Hälfte allein Steuern.
Zum Vergleich? Hermann Göring, der Goldfasan unter den NS-Größen, beziffert sein Vermögen 1940 mit lächerlichen 216.000 Reichsmark. Für sein Jahresgehalt allein als preußischer Ministerpräsident von 16.000 Reichsmark zahlt er gerade mal 190 Reichsmark Steuern.
Bedrohlich wird die Lage für Goldschmidts Freund und Anwalt Dr. Salomon in Frankfurt. Dieser setzt alles daran, vom Besitz zu retten, was noch zu retten ist. Natürlich hat er als Jude keine Zulassung mehr. Alle seine Schriftsätze laufen über einen arischen Kollegen. Seine Exposés aber sind bei den Akten. Auch er gerät ins Visier der Ermittler.
Dass Rechtsanwalt Dr. Salomon im Konstruieren von Tatbeständen besonders bedenkenlos war, geht vor allem auch aus seiner Rechtsmittelschrift vom 19.11.1936 hervor. Die Steuerverkürzung 1936 und 1937 fällt in erster Linie dem Rechtsanwalt Dr. Salomon zur Last. Das Strafverfahren wäre daher mindestens auch auf Dr. Adolf Salomon auszudehnen.
Über den 57-jährigen Juristen, einen brillanten Vertreter seines Fachs, findet sich eine eigene Akte im Wiesbadener Archiv. Als auch er schließlich 1938 aus seiner Heimat Frankfurt flieht, ist seine Lage verzweifelt. Die Enteignungsschrauben werden immer enger gezogen. Das Geld, das legal ins Ausland transferiert werden kann, muss auf Sperrmarkkonten eingezahlt werden. Davon kassiert der NS-Staat kräftig Abschläge. 1934 sind es 20%, 1938 schließlich 90%. Wohlgemerkt zusätzlich zur Reichsfluchtsteuer und der Judenvermögensabgabe.
Und dann zum Glück, unser jüdischer Rechtsanwalt hat Ende 37 unsere Möbel frei bekommen, unsere Möbel und Silber und so weiter. Und damals, 38, hat man schon, das muss kurz vorher gewesen sein, durfte man schon kein Silber mehr mit rausnehmen oder keinen Schmuck mit rausnehmen. Und wir haben unsere Möbel und unseren ganzen Haushalt haben wir dann bekommen noch.
Plus diese Motorboot, die sie nachher zurückhaben wollte. Diese Motorboot, die mein Vater anscheinend im Frankfurt am Main.
Wir hatten am Main, ja.
Am Main. Die haben dieses Motorboot freigegeben. Dieses Motorboot landete in England. Und dann habt ihr, glaube ich, über die deutsche Botschaft in England einen Brief bekommen, dass man irrtümlicherweise keine Reichsfluchtsteuer für dieses Motorboot bezahlt hatte. Und das sollte bitte schnellstmöglich zurück nach Deutschland geschickt. Mein Vater hat höflich dann zurückgeschrieben, sie sollen es bitte gefälligst in England holen lassen.
Und wir haben es verkauft, haben es nicht benutzt, aber haben andere Sorgen gehabt, aber wer hat es verkauft?
Ja. August 38. Man möchte wünschen, nun sei für die Emigranten endlich alles vorbei. Aber es sind schwierige Zeiten in der neuen Heimat. Max kann zwar in Leicester mit seiner Gummimetalltechnik Geld verdienen, aber es ist wenig. Und er muss dafür 18 Patente in die neue Firma als Einlage einbringen. Zugleich kommen viele aus Deutschland und müssen ernährt werden. Mariechen, die Haushälterin, Clara Goldschmidt, die Mutter, zwei kleine Töchter von entfernten Cousinen, gerettet durch einen der Kindertransporte und viele andere auf der Durchreise in die Staaten. Und dann, plötzlich im Sommer 1939, soll Max Goldschmidt als unerwünschter Deutscher ausgewiesen werden. Zur gleichen Zeit wird John David als britischer Staatsbürger geboren. Ausgewiesen heißt das, zurück in die alte Heimat?
Am 1. August kam er auf die Welt, wir mussten, am 14. sollten wir raus, dann hat man es eine Woche verlängert, bis auf den 21. 3 Monate. Und dann nichts mehr, nicht einen Grund, nicht eine Entschuldigung, nichts. Das Normale war, man hat zur Polizei gemusst, nach einem Jahr sich vorstellen wieder und so weiter. Ich war damals sehr krank nach seiner Geburt, ich hatte eine Bauchfellentzündung. Und damals gab es ja noch keine Medikamente.
Keine Antibiotika.
Und mein Mann hat mir nie etwas davon gesagt, erst später, Monate später. Die Ärzte haben gesagt, unmöglich, sie können ja nicht weg. Was sie mit dir gemacht hätten, weiß ich gar nicht. Haben wir erwartet, dass wir dich mit nach Deutschland zurücknehmen. Wahrscheinlich. Oder ich hätte dann mit dir zurückbleiben müssen. Also auf jeden Fall, für ihn war es eine fürchterliche Sache.
Mac Goldsmith, so heißt er bereits, versteht nicht, warum er ausgewiesen werden sollte. Erst Jahre später werden geheime britische Akten zeigen, dass die Familie diese Bedrohung einem Kollegen verdankt, der Goldsmith beim Geheimdienst angeschwärzt hat. Der wahre Hintergrund: Konkurrenz.
Nach der Reichspogromnacht, der sogenannten Reichskristallnacht, als noch mehr jüdische Flüchtlinge auf die Insel und zu Ruth und Mac kommen, hat Goldsmith bereits vergebens versucht, seine militärisch wichtige Technologie anzubieten. Aber in London ist man noch nicht auf einen Waffengang vorbereitet. Zur gleichen Zeit in Frankfurt, aus dem Bericht der Zollfahndungsstelle an die Devisenstelle vom August 38, ein Beamter bestätigt, es sei nicht nachzuweisen, dass Max Goldschmidt unerlaubterweise Geld oder Juwelen transferiert habe. Er beauftragt die Devisenstelle, den Arrestbeschluss für das Vermögen aufzuheben.
Eine glückliche Wendung? Mitnichten. Was nun einsetzt, ist bruchstückhaft, den Beständen des Regierungspräsidiums Darmstadt zu entnehmen. Dort findet sich unter W2423 seine Entschädigungsakte aus der Nachkriegszeit.
Von der zwischengeschalteten Amsterdamer Bank erhält Mac im Mai 38 aus Berlin 145.000 Reichsmark, die offensichtlich noch nicht dem Höchstsatz der Abzüge unterworfen sind. Anders die späteren Beträge. Im November 1938 einmal 91.000 Reichsmark, die nach Abzug von 65% zu 2.637 britischen Pfund abgewertet werden, einen Tag später noch einmal 9.000 Reichsmark, die in 265 Pfund getauscht werden. Und im Dezember 38 erhält er noch einmal 145 Pfund für knapp 30.000 Reichsmark.
Der deutsche Staat macht einen ordentlichen Gewinn mit dem einstigen Vermögen von Goldschmidt. Und nun droht im Sommer 1939 das Zurück. Doch die Gefahr erhält plötzlich ein neues Gesicht.
Sonntag ist der Krieg erklärt worden, am 3.
3. September 39.
Am Montag, den 4., kam unser Polizist nicht in Uniform. Mit einem anderen Mann nicht in Uniform. Und hat zu meinem Mann gesagt, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss sie verhaften. Also detain you, das ist nicht so schlimm wie verhaften. Die Anordnung vom Homeoffice,
Innenministerium.
Dann habe ich sein kleines Köfferchen zurechtgemacht. Ich habe gedacht, er ist am nächsten Tag wieder da. Und dann kam am nächsten Tag ein Telegramm, vorübergehend detained, vorübergehend
festgehalten.
Vorübergehend sitze ich in Oxford im Gefängnis. Ich habe gelacht, temporary, also vorübergehend. Und sobald ich kann, werde ich mich mit dir in Verbindung setzen. Und das war natürlich ein ziemlicher Schock, ja. Aber ich habe immer noch nichts Böses geglaubt. Inzwischen kam eine Freundin mit zwei Kindern zu uns dazu. Jeden Tag kam irgendetwas. Ich hatte ein Haus voll mit Leuten. Die mussten ja alle ernährt werden auch. Das war auch nicht so einfach. Mein Polizist, der kam jeden Tag. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne mit dem Kommandant von dem Oxford-Gefängnis sprechen. Dann kam er nach einem Tag oder so mit der Nummer, mit der Secret Number vom Gouvernant vom Oxford-Gefängnis. Und der war sehr nett, habe ich angerufen. Und er war sehr nett zu mir, gesagt, es geht ihrem Mann gut. Und wir haben so ungefähr 3 Wochen lang nichts gehört voneinander.
Auch in der Firma in Leicester, der John Bull Rubber Company, führt sein Verschwinden zu großer Irritation.
Die Fabrik, die haben einen furchtbaren Schock bekommen, denn die hatten schon Geld investiert. Es wusste ja keiner, was er zu tun hatte. Und dann habe ich natürlich geschrieben und er auch geschrieben. Das hat, glaube ich, 3 Wochen gedauert. Die Post musste kontrolliert werden von der Armee.
Zensur,
bis man das alles organisiert hatte. Und dann habe ich von ihm Briefe bekommen, er hat von mir Briefe bekommen. Ein ganzer Stoß von Briefe kam dann an. Ich war sehr optimistisch. Ich habe an die englische
Sinn für Fair Play gedacht.
Absolut.
Mein Vater auch übrigens.
Ja, absolut.
Wobei er, ich glaube, rückblickend gar nicht immer so anständig behandelt wurde.
Damals sind sie noch einigermaßen anständig behandelt worden. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben am Anfang alle zusammen interniert. Und zwar die verhältnismäßig wenigen Juden,
interniert,
aber auch Nazis. Und das war manchmal nicht so angenehm. Er wusste gar nicht genau, wo ich war, ob ich interniert wurde mit dem Kind, ob seine Mutter interniert oder sein Bruder. Das wusste er, hat er keine Ahnung gehabt. Und das hat ihm dann gesagt, das ist ein bisschen zu viel, das kann ich nicht mehr länger, viel länger aushalten. Und dann hat sich auch die Direktoren natürlich von der John Bull Rubber Company in Leicester, dann haben sich alle langsam, das geht immer in England, langsam in Bewegung gesetzt. Dann haben ihn unterstützt. Dann nach ungefähr 9 Wochen, er ist in der Zwischenzeit auch von dem MI6.
Geheimdienst für innere Sicherheit in England.
Und dann ist er vor MI6 gekommen und ich auch. Langsam wurden die aktiv, hat man die richtigen Leute dafür gefunden. Dann kam die Nachricht, dass er nach London gebracht worden ist, für dieses Verhör eben.
Dieser Richter war, glaube ich, nachher in Nürnberg.
Er war in Nürnberg,
Lord Birkett.
Und zwar ein ganz fantastischer Mann.
Dieser Richter, der später im ersten Nürnberger Prozess eine wichtige Rolle spielen wird, befindet, dass der deutsch-jüdische Erfinder Max Goldschmidt, heute Mac Goldsmith, sofort zu entlassen ist.
Am Freitagabend hat man ihm gesagt, Sie können jetzt nach Hause gehen. Hat er gesagt, ich kann das nicht, ich fahre nicht am Freitagabend. Wir haben gedacht, also er ist so vollkommen verrückt, nach 9 Wochen, 10 Wochen. Und dann kam er dann am Samstagabend nach Hause.
Der Freitagabend, der Beginn des Sabbats, ist für einen strenggläubigen Juden tabu, für jedwede Arbeit, auch für Reisen, selbst zur Familie.
Mit dieser zweiten Überprüfung des Enemy Alien ist nun der Durchbruch geschafft. Der hochbegabte Ingenieur und mehrfache Patentinhaber kann nun seinen Beitrag zum Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland leisten. Vermutlich ist Goldschmidts Technik auch am Untergang der Bismarck beteiligt.
Die Anwendung von diese speziellen Gummi-Metall-Aufhängungen für Radar und eben die Steuerung für Schiffskanonen. Und man erzählte, dass jemand von der englischen Kriegsmarine in die Firma meines Vaters damals, das war auch in 41, 42, nachdem das der Bismarck gesunken wurde und hat gesagt, ohne Metallastik, das war eben die Firma meines Vaters, nicht möglich gewesen wären. Aus diesen Anekdoten haben wir angenommen, dass doch die Kriegsmarine die Bedeutung dieser Gummimetallteile wohl verstanden hat. Und dann hat er auch sehr eng mit der Firma Rolls-Royce in England gearbeitet und Rolls-Royce war die Firma, die die Motoren für die berühmte Spitfire, die Jagdflugzeuge, die eben so erfolgreich war in der Luftschlacht über England. Daraus darf man vielleicht auch entnehmen, dass die Zusammenarbeit auch mit der Kriegsflugzeugindustrie in England von Bedeutung war. Die Akten sind zum größten Teil leider verschwunden, aber wir haben genügend Beweis und gewisse andere Hinweise, dass doch eine relativ wichtige Beitrag geleistet wurde.
Nicht verschwunden allerdings ist eine Akte in Deutschland aus eben jener Zeit, Frühjahr 41.
Hessisches Hauptstaatsarchiv 2009/41. Akte Mai 41. Max Israel Goldschmidt, Lehrbachstraße 15, Frankfurt am Main. Zweite Ausfertigung, Geheime Staatspolizei Frankfurt am Main, streng vertraulich, an den Leiter der Devisenstelle. Ausbürgerung des Max Goldschmidt, geboren 3.7.1902 in Sterbfritz. Es ist beabsichtigt, den oben genannten und die Familienangehörigen zur Ausbürgerung vorzuschlagen und das Vermögen zugunsten des Reiches zu beschlagnahmen. Ich bitte um Mitteilung der im Inland befindlichen Vermögenswerte.
Da arbeitet der Emigrant bereits in der neuen Heimat am Untergang des Feindes in der alten Heimat. Es wird ihm Zeit seines Lebens eine große Genugtuung bereiten, dass sein Know-how endlich doch gefragt ist.
Wir sind die Panzersoldaten und immer schwer auf Deck. Wir jagen, wir fliegen, wir fahren mit Teufel und Tod um die Welt.
1942 beginnt die Offensive der Deutschen in Afrika gegen die Briten, die Tommies, unter Feldmarschall Erwin Rommel, pathetisch der Wüstenfuchs genannt.
Die britische Feldarmee war von Rommel schon vorher auf den Schlachtfeldern und in den Kesselschlachten vernichtet worden. Die Panzer sind nun befehlsgemäß angetreten zum Durchstoß. koste es, was es wolle. Rommel aber ist schon weiter nach vorne, um seine Panzer durchzuboxen. Tobruk liegt zum Greifen nahe.
Propagandabericht bei der Eroberung von Tobruk. In dieser für die Briten verzweifelten Situation kommt es zur Revanche für Goldsmith. Nun wird seine Technologie auch in der britischen Armee eingesetzt.
Eine Geschichte betrifft die sogenannte Wüstenkrieg, wo es am Anfang die Engländer sehr schlecht ging, weil ihr Panzer nicht geeignet war für diesen Wüstenkrieg. Die Panzer, die Rommel zur Verfügung hatte, waren wesentlich besser. Und ein Grund war, dass die englischen Ketten immer sehr schnell durch die enorme Reibung von Sand und Hitze, sie sind durchgebrannt. Und man hat nie richtig verstanden, warum die deutschen Panzer wesentlich besser waren, bis man eine erbeutete deutsche Kettenfahrzeug auseinander zerlegt hat und hat eben festgestellt, dass die Bolzen, die eben die einzelnen Ketten zusammengeschraubt haben, hatten eine ganz interessante Konstruktion. Sie haben herausgefunden, dass jede von diesen speziellen Bolzen eine Patent oder eine Nummer drauf hatte und haben sie da in ihre Unterlagen gewühlt und haben festgestellt, dass das eine Patent oder eine Know-how war, die mein Vater schon in 1937 angeboten hat. Dann haben sie schnellstmöglich meinen Vater nach London kommen lassen und haben gesagt, ja, Herr Goldschmidt, kennen Sie diese Konstruktion? Hat gesagt, ja, das war eben die Konstruktion, die ich Ihnen schon einige Jahre vorher angeboten hatte. Und dann musste mein Vater in seiner Fabrik in Leicester da, ich weiß nicht wie viele hunderttausend Bolzen, in einer Nacht-Nebel-Aktion herstellen. Anscheinend ging es nachher die englische Panzer wesentlich besser als vorher. Am Schluss wurde eben Rommel doch besiegt.
So kommt es, dass die Marine, Luftwaffe und Panzer der britischen Armee vom Immigranten Goldsmith profitieren. Dem Richter Lord Norman Birkett sei Dank. Bleibt nachzutragen, was aus den in Deutschland verbliebenen Helfern von Goldschmidt wurde.
Aus der Akte 519D 3196-38, Rechtsanwalt Dr. Adolf Salomon. Das Einfamilienhaus, eine Elfzimmervilla in bester Lage von Frankfurt am Leonardsbrunn, wird im September 1938 zum Preis von 75.000 Reichsmark verkauft. Das beachtlich große Gewerbegrundstück mit Gebäude am Osthafen muss für 250.000 Reichsmark an die Porsche-Vertretung veräußert werden.
Lächerliche Beträge. Beide Immobilien gehören Frau Salomon. Sie ist bereits mit den Kindern in die USA geflohen und betreibt Adolf Salomons Auswanderung.
Für die Abwicklung seiner Kanzlei erhält er den Spottpreis von 10.000 Reichsmark. Freigegeben werden für die Ausreise aber nur 11.500 Reichsmark. Das übrige Geld kommt wie üblich auf Auswanderersperrkonten.
Goldschmidts fahren sehr bald nach Kriegsende in die alte Heimat. Die Rundreise im Jahr 1946 führt sie auch zu Fichtel und Sachs nach Schweinfurt.
Die Städte waren alle ganz schwer zerstört. Und wenn es sehr windig war, sind manche Schornsteine runtergeflogen und die Kacheln von den kaputten Häusern rumgeflogen. Überall keine Beleuchtung auf der Straße. Haufen von Gerümpel natürlich. Es war eine Gespensterstadt. Ich habe mir vorgenommen vorher kein Mitleid, keine Sympathie, nichts. Und dann kamen die kleinen Kinder ans Auto und haben gebeten, ob sie die Aschenbecher ausleeren können.
Ach, die Zigaretten.
Und wegen der Stumpfen und der Zigaretten. Und da hat man natürlich Mitleid gehabt. Wir hatten gar nicht so viel Kontakt mit Deutschen. Außer mit diesen, in Schweinfurt dann, mit diesen Herren da. Da habe ich Angst gehabt irgendwie. Ich habe gesagt zu Mac nachts, ich habe immer Geräusche gehört nachts, die kommen und ermorden uns da. Ich weiß es nicht, ich war so froh, wie ich weg war dort.
Die Leute von Fichtel und Sachs haben gesagt, die Verträge seien verschwunden etc. etc. Und mein Vater hat auch nicht alle Unterlagen, die waren auch nicht vollständig. Am Schluss wurde was bezahlt, aber es ging von 46 bis 52 etwa, bis man überhaupt etwas erreicht hat. Und dann am Schluss natürlich hat man abgeschlossen für einen Bruchteil. Und das, was ihm zusteht, das war vermutlich auch ihre Taktik damals.
Das Entschädigungsverfahren von Goldsmith gegen die Bundesrepublik Deutschland zieht sich bis in die 60er Jahre hin. Anhand der gezahlten Reichsfluchtsteuer schätzt man das Vermögen auf mindestens eine 750.000 Reichsmark, Dafür erhält er 1958 37.737 D-Mark und 20 Pfennige. Eine ähnlich bescheidene Summe von knapp 67.000 D-Mark gewährt man 1961 für die erheblichen Einbußen beim Geldtransfer in die neue Heimat.
Ich kenne ein Häuschen in Frankfurt am Main. Da hat wohl das Glück mal gedroht. Da hat am Rothschild auch er war mal klein. Mit seiner Familie gewohnt und schickt eine Mutter ihr Kind in die Welt, gibt sie auf den Weg in die Lehre, verdiene wie seiner Zeit Rothschild die Geld und bleib so bescheiden.
Über die ursprüngliche Familienfirma der Goldschmidts aus Sterbfritz, der Firma des Großvaters, liegt in Wiesbaden noch die Handelsregisterakte vor. 1938 schafft es die Mitbesitzerin Clara Goldschmidt, zu ihrem Sohn Max, nunmehr Mac, ins Exil zu gelangen. Claras Bruder Leon versucht, und auch das berichten die Akten, den Besitz zu liquidieren.
An der Korrespondenz mit den Behörden kann man die verzweifelte Lage von Leon Goldschmidt erkennen. Im März 1939 schreibt er nur noch auf einem Viertelblatt Papier. Da zeichnet er bereits mit Leon Israel Goldschmidt. In der Folgezeit kann er sich nur noch Postkarten leisten. 1956 wird nach ihm gesucht. Das Wohnhaus seiner letzten Adresse läge in Trümmern, so die Auskunft beim Handelsregister. 1964 dann eine erneute Anfrage nach Leons aktueller Adresse. Die Antwort:
Sein jetziger Verbleib konnte nicht festgestellt werden. Die Gesellschafterin Clara Goldschmidt soll in Chicago wohnen.
Wir rufen Ruth erneut in Leicester an und fragen, ob sie Näheres weiß.
Leon ist mit seiner Frau weg und ist in Jugoslawien. Ich weiß nicht, wie sie da hingekommen sind. Vom Balkan gab es Schiffe, die rüber nach Israel sind. Seine Kinder waren schon in Israel und ist dort ermordet worden, erschossen worden, seine Frau und er, auf dem Weg nach Israel in Jugoslawien.
Max Goldschmidt hat seine gesamte Familie, bis auf diesen Onkel und dessen Frau, retten können. In Leicester wurde er nun als Mac Goldsmith zu einem angesehenen Industriellen, Mäzen und Förderer von kulturellen und sozialen Einrichtungen. Er starb 1983. Im Alter von 80 Jahren.